Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Autorin und Kolumnistin Jagoda Marinic, Leiterin des Interkulturellen Zentrums in Heidelberg, heute bei uns hier in Berlin im Studio. Schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Wir schauen auf die Themen dieses Tages, natürlich die weiter sehr dringende und sehr drängende Frage, was geschieht mit den Flüchtlingen von Moria? Und dann gibt's dann noch ein neues Duell, gerade gehört in Nachrichten, Jan Böhmermann, diesmal gegen die FAZ. Da geht's um die Frage, warum wurde das Interview mit dem Satiriker, mit dem Fernsehmann in letzter Minute aus dem Blatt genommen? Twitter läuft heiß ob dieser Frage. Frau Marinic, Sie sind ja da sehr zu Hause in diesem sozialen Medium, aber dazu haben Sie erstmal nichts gepostet, habe ich gesehen, oder vielmehr nicht gesehen.
Ja, bei so Männer-Shows, Showdowns, gucke ich erstmal eine Weile zu, bis ich mich da als Frau einmische. Ja, ich finde, da kann man erstmal beobachtende Teilnehmerin sein.
Okay, das tun wir, aber ich glaube, ich bringe Sie doch noch zu ein paar Aussagen im Laufe dieser Sendung. Das und anderes in dieser Stunde Radio. Schönen guten Tag in die Mittagspause oder auch als Podcast, wann auch immer Sie den hören. Seien Sie herzlich willkommen. Mein Gast heute, Jagoda Marinic, Publizistin und Kolumnistin, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und die Taz. Und die Taz, die Tageszeitung aus Berlin, die macht heute auf mit einer Schlagzeile, die irgendwie lustig und traurig ist zugleich. Koalition der Billigen. 400 von 12.000 kann man da lesen. Es geht um die Ankündigung von 10 EU-Ländern, 400 Kinder aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria aufzunehmen. Horst Seehofer, der deutsche Innenminister, hat das heute Vormittag noch mal konkretisiert.
Wir rechnen damit, dass dies eine Größenordnung für Deutschland und für Frankreich von jeweils 100 bis 150 Personen sind. Die ganz genaue Zahl zu nennen ist erst möglich, wenn auch die noch laufenden Gespräche mit anderen Mitgliedstaaten zu Ende gebracht wurden.
Horst Seehofer, der Innenminister, also mit der Ankündigung 100 bis 150 Kinder werden nach Deutschland kommen aus dem Flüchtlingslager, das es eben nicht mehr gibt, weil es niedergebrannt ist. Jagoda Marinic, jetzt könnte man sagen, immerhin, man kann aber auch sagen, zu wenig. Was sagen Sie?
Ich sage, ich muss schon stark meinen Puls kontrollieren, wenn ich die Ruhe in seiner Stimme höre, mit der er das vermeldet. Also Bundesinnenminister in so einer Situation hat meines Erachtens eine Führungsaufgabe. Und das einerseits Europäische Union, natürlich Deutschland ist ein mächtiges Land, aber auch in Deutschland. Und wir wissen ja, dass 10 deutsche Städte bereit wären. Also Berlin alleine würde 300 Menschen aufnehmen. Wir haben alle die Bilder gesehen. Wir sprechen jetzt hier von minderjährigen Kindern, was ich natürlich ehrenwert finde. Aber Menschen sind Menschen, auch wenn sie über 18 sind und erwachsen sind und in Not sind. Also ich finde es schon ein starkes Stück, als eines der reichsten und Wohlstandsländer sozusagen der Erde im Moment sich hinzustellen in Europa und zu sagen, wir diskutieren ernsthaft über 400 Kinder und Jugendliche.
Wie erklären Sie sich diese Zurückhaltung selbst der Willigen in der EU? Denn wir haben ja gerade gehört, es geht jetzt um 10 Länder, das heißt 17 machen auch bei dieser kleinen Aktion nicht mit. Ich gehe mal davon aus, jetzt wieder mit Blick auf Seehofer und andere, das sind ja keine Unmenschen, die uns regieren.
Sind Sie da ganz sicher?
Ja.
Ja?
Ja.
Ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher, weil ich glaube, dass wir irgendeinem Moment sind, wo die Menschen Bilder akzeptieren und die Bilder sind ja Repräsentation von Realität, also von Menschen, die da tatsächlich ihre letzten Hab und Güter haben verbrennen sehen und die gucken da zu und ich glaube, die gutieren das als Bilder und nicht mehr als Realität. Also wenn man sich wirklich klar macht, dass das eben Menschen sind, die das mit ansehen müssen, Menschen, die ohnehin schon geflohen sind, Menschen, die ohnehin alles verloren haben, dass dort Familien leiden. Ich meine, wir sehen doch diese Bilder. Ich glaube, die schaffen langsam oder wir, viele von uns als Gesellschaft, schaffen langsam nicht mehr die Übertragung von Repräsentation von Realität hin zu Realität. Denn wenn ich vor einem Menschen stünde und er blutet vor mir oder sein Haus verbrennt, dann stelle ich mich nicht hin und sage, ich gehe erstmal zu den Nachbarn und diskutiere, wer hilft.
Ja, jetzt könnte ich aber stellvertretend für Seehofer und andere sagen, die sehen diese Bilder und die wissen, dass wir jetzt alle diese Bilder sehen, der große Druck, der da ist. Und gleichzeitig wissen sie, dass Entscheidungen, die Sie heute treffen, Folgen haben. Folgen haben innerhalb der Europäischen Union. Wie wird es von Partnern und anderen Ländern wahrgenommen, wenn man, und jetzt zitiere ich diese Position zu sehr, vorprescht? Und was hat das auch für Auswirkungen auf das Gesamtproblem der Migration? Also vielleicht ist diese Zurückhaltung auch dadurch begründet, dass da jemand nicht nur an diesen Moment denkt, sondern die Frage, können wir diese Politik eigentlich auch konsequent umsetzen, wenn es nicht nur um Moria geht, sondern um die vielen anderen Flüchtlingslager, die es gibt in der Welt?
Wissen Sie, Herr Frenzel, ich glaube, wir sind so gewohnt, in diesen Verfahrenslogiken zu denken. Wir sind so technokratisch geworden in unserem Denken. Ich würde einfach doch gerne diesen Schritt zurückgehen. Die Frage ist, wie sich Europa als Wertegemeinschaft definieren will, wenn sie die eigenen Werte konsequent aushebelt. Und zwar bei jeder Gelegenheit zeigt, dass sie keine Verfahren mehr hat, um diese Werte zu leben. Das Problem ist doch nicht, dass man dieses Verfahren nicht mehr hinkriegt, sondern dass man überhaupt nicht mehr in der Lage ist, auf der Basis der eigenen Werte demokratische Verfahrenslogiken weiter zu praktizieren. Also im Grunde blockiert im Moment die technokratische Seite Europas die demokratische Grundordnung Europas. Denn es ist unsere Werteordnung, es ist unser Asylrecht, die Menschen sind in Europa. Und klar kann ich sagen, nehme ich die 12.000 auf, schaffe ich einen Präzedenzfall. Erstens haben wir kein Recht, das auf Präzedenzfällen beruht. Wir werden weiterhin bestimmte Restriktionen behalten. Und auf der anderen Seite sind für mich diese 13.000 angesichts von, ich glaube, wir sind bei 65 Millionen Menschen auf der Flucht. Davon ist jedes zweite ein Kind, also nicht mehr unbegleitet Jugendlichen. Also ich war lange von Deutschland und Europa doch diese Führungsrolle weltweit. Also Timothy Snyder hat es ja gestern gesagt, ich kann es nur wiederholen. Deutschland ist mächtiger als Russland und demokratischer als die USA. Also wir haben in angesichts der Macht, die wir haben, überhaupt keine Verhaltens- und Handlungsspielräume. Und bei dem Thema scheitern wir so gnadenlos selbst, dass man auch aufpassen muss, dass man das europäische Projekt nicht in seiner kompletten Glaubwürdigkeit zerstört.
Mich hat an dieser Stelle etwas überrascht, dass selbst der Bildchefredakteur Reichelt per Kommentar jetzt auffordert, holt die Kinder von Moria nach Deutschland. Das fand ich erstmal interessant vor dem Hintergrund, wie auch gerade Blätter aus diesem Verlag in letzter Zeit auf die ganze Flüchtlingssituation geschaut haben. Und das hat mich insofern dann aber auch skeptisch gemacht. Und da bin ich nämlich auch wieder bei diesem Punkt der Bilder, weil ich das Gefühl habe, dass es dann Politik aus der Emotion heraus. Vollkommen verständlich und verstehen Sie mich nicht falsch. Ich sage es auch nochmal, ich verstehe diesen Impuls und ich würde auch sagen, lasst uns jetzt wirklich schnell helfen. Ich verstehe aber auch die Politikerinnen und Politiker, die trotzdem auf der Suche sind nach einem Gesamtkonzept, wo sie sagen, das kriegen wir auch so hin, dass wir nicht nur helfen können, wenn es brennt, sondern sozusagen die Dauerkrise, die ja da ist, auch managen können. Und da würde ich an dieser Stelle sagen, es gibt ja wirklich ein extremes Bemühen, dass die Europäische Union da vorankommt. Und sie kommt politisch nicht voran, nicht technokratisch, sondern politisch nicht voran, weil es keine Einigkeit gibt.
Also Sie sehen da eine Ambition, die ich seit Jahren nicht sehe. Also wir haben seit 2015 eine solche Verschärfung des Asylrechts, dass ich eigentlich nicht sagen kann, dass eine ernstzunehmende Gruppe Politiker in unserem Parlament wirklich noch darüber nachdenkt, wie man das deutsche Asylrecht wirklich umsetzen kann.
Aber ja, interessant, wenn ich kurz einhaken darf, interessanterweise diese Verschärfung, ich gebe Ihnen recht, ja auch mitbetrieben von einer Bundeskanzlerin, die wir nach wie vor mit dem Wir schaffen das verbinden, aber auch eine Angela Merkel, die letztendlich bei der Rhetorik geblieben ist, aber durch ihre Politik, durch ihre Regierungskoalition indirekt gesagt hat, nee, wir schaffen es leider doch nicht.
Ja, da bin ich da ganz bei Ihnen. Ich habe die Kolumne geschrieben, yes, we can't. Also es war immer nach vorne yes, nach hinten no. Also diese Haltung Deutschlands, die auch Merkel verkörpert, ist auch ein Bild, das wir gutieren und nicht mehr die Realität ansehen. Also mir geht es irgendwie wieder darum, wie brechen wir durch diese Bilderwahrnehmung der Realität und sagen, da ist eine Not und wir waren noch nie so eiskalt. Ich meine, in Zeiten von Jugoslawien kamen auch 1 Million Menschen. Davon sind 80% zurückgekehrt. Um die hat der deutsche Mittelstand geweint und gesagt, die hätten wir sehr gerne behalten. Also wir verdrehen hier komplett die Realität und bemerken gar nicht mehr, wie erkaltet wir sind. Und Sie haben anfangs gesagt, sind die vielleicht nicht bösartig, Herr Seehofer? Also wenn da 10 Städte stehen, die einen offenen Brief schreiben und sagen, wir können das, dann denke ich an das gute Buch von Benjamin Barber, If Mayors Ruled the World. Ja? Also wenn wir die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister jetzt mal ranlassen, die machen das, die machen Corona, die machten 2015, die werden auch das jetzt schaffen und die stehen da und die würden es tun.
Ich muss ja auf jeden Fall heute die unsympathischere Rolle einnehmen in dieser Diskussion.
Es gibt mir alle Freiheiten, die gute Rolle einzunehmen.
Nein, aber auch da, ich meine, dieser Impuls ist gut und das ist gut und ich finde es gut, dass eine politische Ebene das so ausdrückt. Wir müssen aber auch so ehrlich sein, auch da gibt es manche sehr naheliegenden finanziellen Interessen. Die Kommunen in Deutschland haben große Kapazitäten aufgebaut für die Aufnahme von Geflüchteten. Die stehen jetzt zum Teil leer. Und das heißt, das kostet Geld für diese Städte. Und Sie wissen, wenn da wieder Geflüchtete kommen, dann zahlt auch wieder die Bundesregierung. Also ja, aber es ist nicht immer gut. Nur Altruismus,
nein,
würde ich
aber
damit sagen.
Das muss ja auch nicht Altruismus sein. Also wenn Kapitalismus so funktioniert, dass der Menschen hilft, ist es ja vielleicht sogar die gute Seite des Kapitalismus. Ich finde es nur ganz erschreckend, mit wie wenig wir uns inzwischen Menschen zufrieden geben und dass wir wirklich die Eiseskälte haben. Und ich finde dieses Ding Kinder retten überhaupt keine gute Rhetorik, weil es geht um Menschen. Und ich unterscheide da nicht. Klar sind Kinder und Frauen besonders hilfsbedürftig, aber warum sollten wir Männer außen vor lassen? Wir haben eine humanitäre Aufgabe. Wir leben in diesen Zeiten, die Leute sind in Europa und wir kümmern uns gleichzeitig um 64 Millionen Menschen nicht. Also ich denke, wir halten das aus.
Wenn ich mal die Worte als Maßstab nehme, die Peter Altmaier in den Mund genommen hat, dann muss das wichtig sein. Der Wirtschaftsminister will einen, Zitat, historischen Kompromiss zur Klimarettung. Das hat er dem Spiegel gesagt und er hat das heute Vormittag der Hauptstadtpresse genauer erklärt. Mit dabei für uns war Theo Gers jetzt in der Leitung. Theo, war das ein historischer Termin?
Ja, das kann man schon so sagen. Also ich musste mir auch die Ohren reiben, um es mal so zu sagen. Denn wir haben ja das Wirtschaftsministerium nicht unbedingt immer als Vorreiter in Sachen Klimaschutz im Kopf. Oft haben die ja gebremst, wenn es, was weiß ich, um verschärfte Abgasregeln für Autos ging oder wenn es um Abstandsregeln für Windkraft, Windturbinen ging und Ähnliches. Da saß das Wirtschaftsministerium oft im Bremserhäuschen. Nun setzt sich Peter Altmaier an die Spitze der Bewegung, so versucht das zumindest. Er sagt, er will den Klimaschutz vor die Klammer ziehen. Heißt übersetzt, Klimaschutz soll bei allem Handeln, also nicht nur dem staatlichen Handeln der Regierung, auch dem Handeln der Wirtschaft beispielsweise, über allem stehen, vor allem kommen. Und damit das so kommt, hat er eben diese Charta für Klimaneutralität und Wirtschaftskraft vorgeschlagen. Das soll eine Charta sein, die der Bundestag und der Bundesrat ganz offiziell noch nächstes Jahr vor der Wahl verabschieden und die dann sozusagen ein verbindliches Dokument wäre für unser Land, in dem geregelt würde, dass das Notwendige, wie Altmaier sagt, also der Klimaschutz, dass dieses Notwendige außer Streit gestellt würde, damit nicht jeder Regierungswechsel hinterher wieder zu Verzögerungen führt oder eine neue Regierung gar das Ruder rumreißt beim Klimaschutz und wertvolle Zeit wieder verloren geht. Das will Altmaier mit dieser Charta verhindern. Und dazu hat er eben 20 Punkte, was konkret passieren soll. Dazu gibt es eben noch 20 weitere Punkte, die er vorgeschlagen hat.
Auf den einen oder anderen können wir gleich noch schauen, Theo Gerse, Frage an Jagoda Marinic. Dieser große parteiübergreifende Kompromiss, der da ja drinsteckt an dieser Idee, das klingt erstmal gut, finde ich, wenn man das so hört. Und gleichzeitig habe ich aber immer so ein bisschen den Wilhelm II im Ohr. Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Vor dem Ersten Weltkrieg war das, jetzt könnte man das ersetzen, ich kenne nur noch Klimaschützer. Also man entpolitisiert das Thema damit auch ein bisschen.
Na, bei dem Thema wäre es aber mehr als angebracht, es zu entpolitisieren. Ich bin immer, wenn Sie so sagen, Charta und verpflichtend, da werde ich eher hellhörig. Denn das sind ja immer so Parallelstrukturen, die wir haben. Charta der Vielfalt ist eine ganz andere Ecke. Aber was bedeutet das dann faktisch? Sie sagen 20 Punkte, wie verbindlich wären die? Würde das kontrolliert in irgendeiner Form? Ich meine, eigentlich sind ja Gesetze das Instrument letztlich, um Klimaschutz voranzubringen. Warum ist es jetzt so eine pompöse Charta, die dann vor der Wahl sozusagen noch entschieden werden soll? Also für mich interessiert, Wie glaubwürdig ist dieses Verfahren? Ist es nicht sozusagen die nächste Chance gegenüber der Fridays for Future-Bewegung zu sagen, wir tun doch was, aber letztlich bringe ich es wieder nicht in der Form in die Gesetzgebung, wie die es wieder einfordern? Denn nach dieser ganzen Corona-Krise bin ich tatsächlich ein bisschen auch in Panik. Also ich verstehe die Jugend, die sagt, ich habe Angst und ich bin in Panik. Denn wenn man sieht, wie solche Krisen gemanagt werden, ist die Klimakrise die mit am schlechtesten gemanagte soweit. Also wenn Sie sagen, denn meint das ernst, dann bin ich sehr glücklich, habe aber... Ja, da noch Fragen.
Fragen wir Theo Gerst, meint er das
Frau
ernst?
Marinic, da kann ich gleich einsteigen, Frau Marinic. Genau das will Altmaier ja nicht mehr. Er hat ja eben gesagt, natürlich, er hat heute wirklich selbstkritisch eingeräumt, dass es natürlich in der Vergangenheit immer wieder passiert sei, dass der Klimaschutz, obwohl alle wissen, dass es nötig ist und dass es 5:05 ist, immer wieder mal nach hinten gerutscht ist, weil es dann wieder angeblich was Wichtigeres gab, was die Politik regeln wollte. Das will er ja gerade nicht mehr mit dieser Charta, sondern das will er damit verhindern. Und der zweite Punkt ist, er hat natürlich auch gute Beispiele, in denen man zeigen kann, wie so ein breiter Konsens, wenn man ihn denn festschreiben würde, funktionieren kann. Er hat das Beispiel Ausstieg aus der Atomenergie gebracht. Wir wissen alle, erster Ausstieg unter Rot-Grün in den 90er Jahren, dann gab es einen Regierungswechsel hin zu Schwarz-Gelb. Die haben den Atomausstieg wieder rückgängig gemacht. Ein Jahr später Fukushima, dann plötzlich wieder 180-Grad-Wende, nun doch Ausstieg aus der Atomkraft, aber dann im gesellschaftlichen Konsens, den es unter Rot-Grün so nicht gegeben hatte beim ersten Mal. Und jetzt steht der Atomkonsens, das heißt, wir steigen aus der Atomkraft. Und genau sowas schwebt eben Altmaier beim Klimaschutz vor. Ich halte das per se erstmal für eine gute Idee, wie man das dann konkret umsetzt. umsetzt und ob alle Punkte, die er da jetzt heute vorgeschlagen hat, dann tatsächlich auch wirken und die entsprechende Wucht oder den Wumms, wie man heutzutage zu sehr sagt haben, das warten wir mal ab. Aber der Anlauf ist sicherlich nicht verkehrt.
Aber gleichzeitig denke ich dann an die Bundestagswahl. Also er möchte das, wenn ich ja richtig verstanden habe, der Wirtschaftsminister gerne eigentlich ja noch vor der Bundestagswahl abräumen. Und gerade das ist natürlich auch ein spannender Punkt der Wahlauseinandersetzung. Also wenn mir Klimaschutz wichtig ist und ich sage, hohes Tempo, dann habe ich bestimmte Parteien, muss man jetzt, glaube ich, nicht offen aussprechen, welche das sind, die das erfüllen. Und wenn ich sage, ich habe andere Prioritäten, kann ich andere Parteien wählen. Oder auch nur, sagen wir mal, in der Abwägung der verschiedenen Maßnahmen, die es gibt, dass man da sozusagen den politischen Wettbewerb hat. Ich frage mich, ob da nicht am Ende möglicherweise weniger bei übrig bleibt, als bei diesem Impetus da ist.
Ja, vielleicht ist das auch eine akademische Frage, Corbinian Frenzel, weil ich kann ja durchaus sagen, Klimaschutz überragt alles und wir ordnen dem auch vieles unter oder alles unter, was wir so beschließen. Und dann habe ich immer noch genug Wettbewerbsfelder oder Felder, auf denen politischer Wettbewerb stattfinden kann, in der Wirtschaftspolitik, in der Sozialpolitik und. Also es ist ja nicht so, dass dann der politische Wettbewerb plötzlich einschlafen würde, aber man hat eben dann sozusagen über allem ein überwölbendes Dach und sagt so, egal, ob wir uns mit der Zukunft der Industrie beschäftigen, ob wir uns mit der Frage beschäftigen, wie sehen unsere Sozialsysteme aus, was können wir finanzieren und. Über allem steht, dass wir immer Geld oder Mittel oder Ressourcen oder was auch immer für den Klimaschutz bereithalten müssen und das sozusagen dem alles untergeordnet wird. Kann man drüber reden, ob das nicht funktionieren könnte?
Ich würde mich dem schon auch anschließen. Also ich glaube, dass wir an einem Punkt sind, wo die Dringlichkeit des Handelns jedem klar geworden ist in den letzten Zeiten. Und ich finde es sehr unangebracht, dass bestimmte Medien und Medienvertreter das in einen Aktivismus ummünzen wollen. Also ich denke, man muss die Wissenschaft als Handlungsbasis nehmen und so eine Charta des Klimaschutzes, also wenn gesetzt im Fall, also mich würde auch interessieren bei Wettbewerb und Wirtschaft, wie man die deutsche Autoindustrie sozusagen fit machen könnte. Also ich weine da doch immer, da werde ich mal patriotisch, so den deutschen Marken hinterher, dem Made in Germany, weil meine Eltern da ja maßgeblich beteiligt waren, so als Einwanderer, und sage immer, wann baut ihr endlich wieder die elektro- und umweltschützenden Autos, die dann durch die Welt gehen, oder habt Ideen, die den Umweltschutz voranbringen? Also das würde mich auch interessieren, denn Herr Altmaier hat ja so ein Faible, dauernd Herrn Musk so in den Himmel zu loben oder die Gespräche mit ihm so erhellend zu finden. Ja, also ich hoffe, dass sich das sozusagen dahingehend auswirkt, dass auch die deutsche Wirtschaft nicht mehr den Wandel bekämpft, sondern ihn zum Pionier wird, der das vorantreibt.
Wir werden uns das genau anschauen. Ja, Jagoda Marinic, vielen Dank bis hierhin. Theo Gers, vielen Dank ins Hauptstadtstudio. Hier geht es jetzt um die Aufregung um ein Interview, das nicht erscheinen wird, zumindest nicht in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ein Interview mit dem Fernsehmoderator und Satiriker Jan Böhmermann. Das hätte keiner bemerkt, wenn nicht Jan Böhmermann selbst das gestern Nachmittag an die große Glocke gehängt hätte mit einem offenen Brief an Jürgen Kaube, den FAZ-Herausgeber, der, das ist der Böhmermann-Vorwurf, persönlich dafür gesorgt haben soll, dass das Interview nicht erscheint. Warum? Das ist natürlich die große Frage. Wir haben bei der FAZ nachgefragt. Die sagen uns, wir kommentieren redaktionelle Entscheidungen nicht. Punkt. Nichtsdestotrotz oder vielleicht gerade deswegen ein Thema mit Jagoda Marinic, selbst Autorin, selbst Kolumnistin für die SZ, für die Süddeutsche Zeitung, für die Taz. Lauert hier irgendwo ein Skandal?
Ich weiß nicht, ob Skandal, ich würde mal sagen, so eine Unterhaltungsshow. Also ich nehme das jetzt eher so als Twitter-Showdown wahr. So, das ist plötzlich Twitter und jemand, der sich selbst eine Anhängerschaft aufgebaut hat gegen die Printmedien und einen Herausgeber von, sagen wir mal, altem Schlag und altem Verständnis der Welt. Also ich finde es sehr spannend, gerade mit anzusehen, ja.
Man kann das Interview mittlerweile lesen. Also wenn man auf Twitter ist, wenn man Jan Böhmermann folgt, der hat das nämlich feinsäuberlich in über 70 Tweets aufgestückelt, veröffentlicht. Das ist ja im Kontext, dass er auch diese Interviews gegeben hat, seines Buches, in dem er, wir sind wieder bei Twitter, Tweets aus den vergangenen 10 Jahren veröffentlicht, eine Auswahl. Und heute beginnt auch seine neue Show im ZDF. Jetzt könnte man auch vermuten, ich meine, wir kennen auch Jan Böhmermann ein bisschen so aus den letzten Jahren, dass das in der Tat eine ganz große Aufmerksamkeitserheischungsnummer ist.
Ja, das kann er und da können wir gleich weiterreden. Also das kann er und wir schenken sie ihm jedes Mal und dann sollten wir auch gucken, dass wir das Beste draus machen. Also da sind ja ein paar interessante Themen drin.
Wie machen wir das Beste
Klar
draus?
Klar kann Jan Böhmermann Aufmerksamkeit auf beneidenswerte Weise und das Interview fand ich auch ganz gut, ganz interessant zu lesen, weil er zum Beispiel dieses, dass man sich sozusagen bei Twitter dann ranzeckt an die größeren Accounts und da versucht, darüber Reichweite zu kriegen. Also er schafft da schon interessante Transparenz und auch die Vergleiche zu sagen, warum empört uns eigentlich bei Twitter etwas, was wir in der Demokratie als normalen Wettbewerb der Ideen sehen und das ist nicht uninteressant. Und was ich auch ganz interessant finde, ist halt diese völlige Umkehrung der Machtverhältnisse. Also man kennt eben, der Künstler hat ein Buch geschrieben, man wartet, was sagt das Feuilleton, ne? Und dann kommt eine ganze Seite, Porträt, man ist aufgeregt und dann canceln die das mit dem Wort sozusagen, dass er heute eher in anderen Kontexten gebraucht wird. Und meistens schweigt man das dann in sein Tagebuch oder macht nicht mal das, weil es einem peinlich wäre, wenn die Nachwelt liest, wie eitel man war. Und Jan Böhmermann schreibt das dann genauso auf Twitter, wie man es eigentlich faktisch auch empfinden würde. Und ich habe dann gleich gedacht, wie wäre es eigentlich, wenn das jetzt Lisa Eckert, die ja sozusagen zuletzt so
die Kabarettistin
debattiert wurde unter dem Thema, ihr wurde verboten, irgendwo zu lesen. Also wenn, natürlich kann man da jetzt das Thema Cancel Culture ein bisschen weiten. Und ich finde diesen Showdown Print gegen Twitter und was das kann und auch sozusagen die Bedeutung, die Böhmermann Twitter gibt, in Angesicht dessen, dass eigentlich nur 5% der Deutschen da drauf spielen, um es zu sagen, eigentlich ganz interessant analytisch, denn so falsch ist es eigentlich nicht. Es sind viele Meinungsmacher in diesem Medium.
Böhmermann selbst hat ja eben auch eine Vermutung, warum der FAZ-Herausgeber dieses Interview nicht sehen wollte, nämlich, dass er auch in einer Frage genau dieses Bild aufgemacht hat und da auch gesagt hat, naja, die alte Hegemonie der Chefredakteure, die wird damit eben in Frage gestellt. Jetzt frage ich mich aber manchmal, wenn wir dann solche Entwicklungen sehen, auch Leute wie Jan Böhmermann mit dieser großen Followerschaft, 2 Millionen Leute, ersetzen wir dann nicht die alte Meinungselite durch eine neue? Aber es springt ja immer so dieser Gedanke mit, das ist jetzt so demokratisch und so offen, aber wir sehen, da gibt es aber eigentlich doch die großen Player.
Ja, das ist nicht auch ein Riesenproblem, das er da eröffnet, weil am Ende hat Kim Kardashian mehr Meinungsgewalt als Leute, die ein Fach studiert haben und oder die sich mit Themen wirklich alltäglich befassen. Ist aber auch interessant angesichts dessen. Nur hier finde ich die Fragestellung alte Hegemonie gegen Böhmermann insofern interessant, weil da wird ja auch ein bestimmtes Verhalten transportiert. Also wenn die Story stimmt, ist ja Kaube sozusagen quasi in die Druckerei und hält etwas auf, was die Redakteure der FAZ und die neue Feuilleton-Chefin Julia Enke ja so eigentlich auf den Weg gegeben hatten. Also da kommen schon spannende Themen. Was ist das für ein Verständnis von Herausgeberschaft? Ne? Was ist das für ein Respekt gegenüber die Autonomie der eigenen Redakteure? Was ist das für ein Auftreten? Wie wird das dem Autor kommuniziert? Also man muss auch mal über diese Asymmetrie reden, wie Medien dann manchmal, wir drehen mal einen kleinen Film, wir brauchen 3 Stunden von Ihnen und nachher hat man 30 Sekunden in einem Filmchen, wo man 3 Nebensätze sagt, die man gerade so eigentlich nicht meinte. Also ich finde, es ist ein spannendes Spiel und es wirft sehr viele Momente auf, in denen Medienschaffende und eben auch Medienmächtige über sich nachdenken. Haben wir das Jürgen Kaube, das muss ich meinen. Wir wissen auch, glaube ich, jetzt so ungeschützt, dass einige andere Frauen sozusagen mal die Zeitungen gewechselt haben, weil sie sich mit dieser Form von Führung nicht ganz so wohl gefühlt haben. Ich finde das eine gute Provokation, die er da anstellt.
Okay, ich meine, aber solange man Herausgeber und Herausgeberkreise hat, würde ich sagen, ist das eigentlich im Prinzip genau die Aufgabe, auch mal von oben zu steuern. Sonst, glaube ich, braucht man das vielleicht auch gar nicht mehr. Und interessant ist, es ist alles jetzt kolportiert, aber wurde auch diskutiert, dass ein Jürgen Kaube Anfang unseres Gesprächs gesagt hat, der ist ein Mann mit einer sehr guten Selbstvermarktungsgabe, der sonst übrigens nie Interviews gibt, aber jetzt hat er ein Buch und eine neue Fernsehsendung, da machen wir nicht mit. Und die Süddeutsche Zeitung hatte schon ein großes Interview, das brauchen wir nicht auch noch. Wäre natürlich eigentlich in dem Sinne souverän, das mal so zu entscheiden.
Könnte man so sehen, wenn man die Dimension er ist ja eine Führungskraft, also als Herausgeber haben die anderen sozusagen ein Arbeitsleben unter diesen Menschen und ich finde, das ist ein komischen Umgang. Also da sind ja denkende Redakteure, da gibt es auch eben eine neue Feuilleton-Chefin und ich finde, das ist ein komischen Einstand, wenn dann sozusagen der Mächtigste reinkommt und sagt, ich hau euch das jetzt mal von der Druckerpresse, weil irgendwie finde ich das nicht gut, dass ihr den gut findet.
Also ein paar Minuten früher wäre vielleicht ganz gut gewesen, wenn es inhaltliche Motive gab. Die Diskussion um Jan Böhmermann, der ja ein vielfach erwähnt neues Buch geschrieben hat, jetzt sage ich auch mal, wie es heißt, gefolgt von niemandem, dem du folgst. Und mehr zu dem Buch erfahren Sie hier im Deutschlandfunk Kultur nach 14 Uhr. Und wir sprechen gleich über ein naheliegendes oder nicht naheliegendes Phänomen, die Cancel Culture. Jagoda Marinic ist mein Gast, Autorin von Romanen und Sachbüchern, zuletzt Sheroes, neue Heldinnen braucht das Land. Autorin aber zum Beispiel auch eines frisch erschienenen Textes in der Taz über die Denkfaulheit im deutschen Diskurs. Es geht um die sogenannte Cancel Culture, also den Vorwurf, manche Leute, manche Positionen würden mundtot gemacht, indem Veranstaltungen gecancelt werden. Letztes Beispiel, die schon erwähnte Kabarettistin Lisa Eckhardt, der ein Hamburger Veranstalter lieber absagen wollte, weil es eben den Vorwurf gab, Aussagen von ihr seien antisemitisch so zu verstehen. Sie, Frau Marinic, Sie sagen, Cancel Culture, die gibt es so in Deutschland eigentlich gar nicht.
Ja, also ich habe ja, cancelt euch doch im Sinne von, wir führen diese Debatte im Kulturbetrieb völlig überproportional, weil bestimmte Kreise und denkende Leute dann ziemliches Interesse dran haben, dass sie geführt wird, habe ich das Gefühl. Und sie wird auch nur in bestimmten Kontexten geführt.
Also wer hat das Interesse daran?
Na, da sehen Sie ja sozusagen an denen, die angeblich gecancelt werden. Also die Namensnennung ist ja sozusagen ein Schutzclub, ich sage so eine Anti-Cancel-Culture-Lobby für eigentlich reaktionäre, menschenfeindliche Positionen, die Angst haben vor den progressiven Bewegungen im Land und die, wenn sie Gegenrede bekommen, sofort schreien, Moment, Gegenrede, das ist ein Sprechverbot. Und das ist es eben nicht. Gegenrede heißt eigentlich nur, wir finden das so, wie du es machst, erstmal nicht gut. Und ich bin deswegen gegen Cancel-Culture im deutschen Raum, weil ich habe in den USA, also ich habe Amerikanistik studiert, ich verfolge, was passiert drüben sehr genau. Und drüben sind, das ist wie bei MeToo, drüben sind 250 Männernamen gefallen, die haben ihre Posten verloren, diese Männer, und dann gab es eine MeToo-Debatte. In Deutschland gab es MeToo, aber es fielen gerade mal 3 Männernamen, es haben kaum Männer ihre Jobs verloren und trotzdem tun wir so, als hätten wir eine MeToo-Debatte. Mhm. Und das Gleiche passiert bei der Cancel Culture. In den USA ist das eine wirklich breit angelegte Kultur, also die findet auch in der Universität statt. Das heißt, wenn ich Themen behandle, die für mich emotional schwierig sein können, hätte das Recht, den Unterricht zu verlassen. Also es gibt dort ganz andere Strukturen, die sich mit ja, auch Sensibilität auseinandersetzen. Und was macht Geschichte und Wissen? Das kann man sozusagen für Deutschland so gar nicht übertragen.
Okay, aber Sie würden schon sagen, da in den USA ist das ein Phänomen, mit dem man umgehen muss. Ich habe im Hinterkopf diesen Brief von 150 vor allem ja linksliberalen Autorinnen und Autoren, Prominenten, Noam Chomsky, Salman Rushdie, Margaret Atwood, Daniel Kehlmann als deutsche Stimme war auch mit dabei, die ja vor so ein paar Wochen im Prinzip eigentlich die eigenen Leute gewarnt haben von einem Klima der Intoleranz, haben gesagt, macht nicht das den Fehler, den wir von der rechten politischen Seite sehen, macht das nicht nach. Jetzt würde ich sagen, oh, wunderbar, wenn es nur ein amerikanisches Problem ist, aber wir haben ja doch so ein paar Beispiele auch. Also Lisa Eckhardt ist angesprochen, diese österreichische Kabarettistin, die man mögen kann oder nicht, aber die eben dann in Hamburg nicht aufgetreten ist.
Ja, aber die im Moment auf der Webseite 10-mal so viele Lesungen hat wie jede anspruchsvolle Autorin in diesem Programm unter Corona-Zeiten. Also ja. Die Cancel Culture, wie hieße, diese Person wird wirklich ausgeschlossen von publizistischen Aufgaben, aus ihrem Job, von ihren akademischen Positionen. Also wir haben solche Ausschlussprinzipien nicht. Mhm. Was wir haben, ist ein massiver Streit. Und was wir haben, ist, dass viele, ich finde, der deutsche Kulturbetrieb war eben sehr homogen. Es waren bürgerliche Kinder, deutsche Kinder mit wenig Migrationshintergrund, mit wenig sexueller oder ethnischer Diversität. Und plötzlich haben wir einen diversen Diskurs. Also es gibt keine Diskursverengung im Moment, sondern eigentlich eine Diskursweitung. Und die Leute, die bislang ungestört reden konnten, die ungestört Vorurteile ohne Ende reproduzieren konnten, auf Bühnen, in Büchern, kriegen plötzlich Gegenwind. Die Leute kommen ja und sagen, so nicht über mich.
Aber dann würde ich sagen, dann reden wir doch am besten miteinander und nutzen die Energie nicht, um zu sagen, bitte, diese Person soll nicht auftreten. Eine der Stimmen, die ich sehr schätze, auch in vielen Debatten, Navid Kermani hat gerade in der erschienenen Zeit jetzt eben auch mit Blick auf diesen Fall Lisa Eckhardt sich wirklich sozusagen, ja, auch entrüstet gezeigt, wie, angesichts dieser Selbstgerechtigkeit und der Unhöflichkeit, so hat er das formuliert, wenn man eben sozusagen die Bühne gar nicht mehr zulassen will, um in diesen Diskurs zu treten.
Darf ich Navid Kermani in 2 Sätzen aushebeln?
Probieren Sie es.
Das Harbourfront Festival hat Lisa Eckhardt danach nochmal eingeladen und Lisa Eckhardt hat selbst abgesagt. Ja. Das heißt, der Dialog wurde von ihrer Seite nicht mehr fortgesetzt, weil sie die Publicity, die sie brauchte, längst hatte. Lisa Eckhardt sitzt im Fernsehen und bezeichnet jüdische Repräsentantinnen, studentische Vertreterinnen als Antisemitinnen, weil sie sich verletzt fühlen und sagt, das sei humorlos. Ich finde, man kann darüber reden. Ich sage nur, es ist so ein Quatsch, so zu tun, als sei Lisa Eckhardt in irgendeiner Form gecancelt worden.
Okay, ich hab ein anderes Beispiel. Bitte? Rowohlt, der Rowohlt Verlag und die Frage, veröffentlicht man das Buch, das Woody Allen jetzt geschrieben hat, Lebenserinnerungen, da hat ja der amerikanische Verlag einen Rückzieher gemacht. angesichts der Diskussion da, Cancel Culture. Und da gab es hier eine ganze Reihe von Autorinnen und Autoren, die bei Rowohlt auch veröffentlichen, die gesagt haben, ihr müsst das Gleiche tun, veröffentlicht dieses Buch nicht. Und ich bin mit dieser Form des Protestes nicht einverstanden, weil ich denke, wenn es euch so stört, dann dreht es doch um. Dann sagt, ich veröffentliche bei euch nicht mehr, wenn ihr den veröffentlicht.
Ja, aber könnte man so machen, aber das kann man doch auch wieder in zwei Sätzen aushebeln für Deutschland. Das Buch ist erschienen, das Buch wurde besprochen, das Buch wurde gelesen und alle, die sich dort aufgestellt hatten mit der Meinung, wir finden das nicht gut, sind eigentlich kritisiert worden. Breit.
Okay, aber ist es auch richtig, dass Sie kritisiert wurden? Also finden Sie diese Forderung auch falsch?
Ich finde es absolut richtig, sich hinzustellen und zu sagen, ich möchte mit dem Mann eigentlich nicht im Verlag sein. Also ich finde, das ist doch keine Cancel Culture, sondern es ist eine Verortung der eigenen Position, wenn man in einem Haus sitzt, dass das sozusagen veröffentlicht etwas, zu dem ich überhaupt nicht stehe. Ich bin da aber für einen breiten Diskurs. Ich meine, ich bin bei Suhrkamp sozusagen sozialisiert worden als Autorin. Und ich sage immer, Suhrkamp war auf nichts stolzer, als dass die zwei größten Namen, die gerade intellektuell Streit miteinander führten, in seinem Haus waren. Das heißt, wenn wir beide Gegenpositionen hatten, dann wollte er unter allen Umständen, dass wir beide bei Suhrkamp sein Buch verlegen. Mhm. Und das ist schon eine Kultur, die ich gerne hätte, aber ich finde Diskurse, die antisemitisch, menschenfeindlich und sexistisch ist, die können wir anders in Frage stellen, weil sich dort alte Machtmuster reproduzieren, die wir nicht in die Zukunft mitnehmen müssten.
Schauen wir weiter auf das, was heute wichtig ist mit Jagoda Marinic, und das ist natürlich auch die Situation um Alexei Nawalny, den russischen Oppositionellen, der in der Charité ist, der dort behandelt wird, dem es besser geht, dem es so gut geht, dass er jetzt auch stärker beschützt wird von der Polizei, um sicherzustellen, dass ihm nichts passiert, durch wen auch immer. Und gleichzeitig hat die russische Polizei sich gemeldet und hat von Deutschland oder hat zumindest auf russischer Seite angekündigt, man wolle darum bitten, Alexei Nawalny vernehmen zu dürfen, ihn befragen zu können, um eben Aufklärung zu leisten. Der Regierungssprecher Steffen Seibert hat jetzt gerade erklärt, dass auf deutscher Seite noch nichts eingegangen ist. Ja, Jagoda Marinic, das ist so ein bisschen die Gemengelage, die ja weiter sich dreht um diese schwierige Frage Aufklärung. Das ist ja so dieser Wunsch, man möchte eigentlich aufklären, und diese Aufforderung an die russische Seite, bitte klärt mit auf. Aber sollte man so einem Gesuch nachkommen?
Ich muss ehrlich sagen, bei solchen Fragen, man fühlt sich ja wirklich auch wieder in so einer filmischen Realität. Es ist unfassbar schwierig zu glauben, dass es tatsächlich mit einem Land, mit dem wir Geschäftsverhältnisse haben und von dem wir uns extrem abhängig machen, solche Dinge geschehen. Ich meine, soweit ich weiß, stand Nawalny unter Beobachtung der russischen Geheimdienste und als Oppositioneller. Und ich frage mich sozusagen, wie es zu diesem ganzen Vorfall kommen konnte. Was ich mitbekommen hatte im Vorfeld war, dass als er dort dann im Krankenhaus war, dass man auch seiner Frau oder Lebensgefährtin dann den Zugang zu ihm extrem erschwert hat. Sie musste Geburtsurkunden holen, was auch immer. Also ich misstraue sozusagen dem Land, aus dem wir ihn retten mussten. Es ist ja auch selbstredend, dass er in der Charité liegt und nicht in Russland und es nicht dort das Bestreben gab, ihm zu helfen. Also ich denke, wir müssen hier, das ist für mich wirklich so einschneidend wie die Erfahrung mit Khashoggi, also dass sowas passieren kann in diesen diplomatischen Kontexten. Nee, ich würde immer den Schutz der Menschen und der Oppositionellen in Regimen, wo ich nicht weiß, wie demokratisch sie sind, in den Vordergrund rücken wollen.
D'accord. Und ich würde aber auch sagen, dann muss man auch langsam so ein bisschen die politische Rhetorik anpassen. Denn das ist auch so ein Allgemeinplatz, den wir immer wieder hören. Russland muss zur Aufklärung beitragen. Und wir wissen ja eigentlich, wir ahnen, es ist jetzt auch vielleicht eine politische Bewertung schon, aber wir ahnen, dass das sicherlich nicht zu irgendwas führen wird, was einer wirklichen Aufklärung dient.
Ich glaube, auf dieser Stufe der Diplomatie steigt jeder gesunde Bürger einfach aus. Also ich muss sagen, ich muss da immer an Charles Simmage und so ein ganz tolles Buch denken, wo er über den Balkankrieg sprach und die Mutter am Tisch nichts dazu beitrug, weil sie das Ganze mit gesundem Menschenverstand beurteilt hat und einfach es nicht versteht. Ich glaube, dass man da wirklich mit gesundem Nicht-Verstehen-Wollen als Bürgerin und Zivilgesellschaft agieren muss. Also diese diplomatischen Floskeln, die dürfen natürlich auf Regierungsebene stattfinden. Da müssen wir aber als Zivilgesellschaft durchsehen. Und ich meine, man muss das ja alles in Gemengelage auch mit Lukaschenko sehen, Russland, also was da im Moment passiert und wie massiv die Demokratie angegriffen wird, dass die USA, ich meine, die USA war da immer ein Partner, um sich bei sowas entgegenzustellen, dass die im Moment eher Deutschland angreift als Russland.
Das ist schon so gemischt, ne? Also ja, man versteht, wie so häufig gerade aus Washington die Signale nicht so ganz, was sie eigentlich sagen.
Ja, natürlich, ja.
Ja, bleibt natürlich die große politische Frage. Am besten ist ja politische Moral immer zu beantworten, wenn man auch sagt, ich tue sogar was, was wehtut. Die Diskussion um Nord Stream 2, um diese große Pipeline, Termin heute auch. Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, ist in Sassnitz, da wo die ganzen großen Teile liegen für diese Pipeline, die noch verbaut werden müssen. Ganz klar mit dem Interesse, macht das bitte. Was sagen Sie?
Ja, wir leben in der Welt, in der das Faktische regiert. Also man würde sagen, 90% sind schon durchfinanziert. Man kann das Ding nicht mehr stoppen. Ich denke, es wäre ein unglaubliches Signal für eine Demokratie, die weltweit inzwischen so unter Beschuss ist, dass sie so etwas leider nicht mehr aufhalten kann.
Jagoda Marinic hier bei mir im Deutschlandfunk Kultur. Das war unser Blick auf die Themen des Tages. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir entlassen Sie jetzt wieder ins Berlin, ins umtriebige Berlin. Sie sind zum ersten Mal wieder auf Reisen, haben Sie gesagt, seit
Corona. Zum ersten Mal in Deutschland wieder auf Reisen, mit Maske fleißig und mit Abstand, und gucken wir jetzt Berlin eingemaskt an.